Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie zuhören. Bibliotheken sind Orte der Kontemplation, der Ruhe, des Studiums. Eigentlich, denn diese Orte der Ruhe werden in letzter Zeit immer öfter gestört. In Berliner Bibliotheken zum Beispiel haben letztes Jahr rechtsradikale linke Bücher zerstört. Das sind noch extreme Einzelfälle. Weitaus häufiger sind Bibliotheken aber damit konfrontiert, dass Besucherinnen und Besucher sagen, diese Bücher gehören hier nicht ins Regal, weil sie rechts, rassistisch, querdenkerisch oder auch esoterisch sind. Fake Science. Erst kürzlich hat Barbara Schleihagen, Bundeschefin des Bibliotheksverbands, Alarm geschlagen.
Das können Kochbücher sein von Herrn Hildmann zum Beispiel, wo sich Leser sehr drüber erregen. Das kann die Zeitung Taz sein. Es werden Bücher aus dem Kopfverlag gebeten, die doch zu entfernen. Die Werke von Thilo Sarrazin sind auch oft angesprochen. Also es ist sehr häufig, dass die Leser bestimmte Werke finden und die Mitarbeiter ansprechen und sagen, also das geht ja überhaupt nicht, das muss hier unbedingt raus.
Ja, und das bringt uns zur Frage unserer heutigen Streitkultur. Müssen rechte Bücher raus aus Bibliotheken? Diskutieren möchte ich das mit Christian Neuhäuser, Philosophieprofessor an der TU Dortmund und Autor einer Kritik des Moralismus, und Jörg Sundermeier, Publizist und Verleger, leitet den Verbrecherverlag. Herr Sundermeier, müssen rechte Bücher raus aus Bibliotheken?
Das würde ich gar nicht sagen, und ich glaube sogar, dass man diese Bücher auch braucht. Man braucht sie auch tatsächlich, um zu verstehen, was die Rechten denn wollen, beziehungsweise auch um zu verstehen, wo dann, wenn es um radikale, extreme Rechte geht, wo die Gefährdung liegt, wie man dem Ganzen begegnen kann, etc. Meine These wäre eher, es müssen nicht alle hinein.
Herr Neuhäuser, Ihre Entgegnung.
Ja, ich weiß gar nicht, wie weit wir auseinander sind. Ich würde sagen, sie müssen auch nicht alle rein. Man hat nur einen begrenzten Raum, ein begrenztes Budget, und das soll man für sinnvolle Sachen ausgeben. Dass ich eher denken würde, viel davon ist ja wirklich einfach Quatsch. Ne? Und da muss man sich schon fragen, ob man den Platz und das Geld dafür aufwenden möchte. Aber wenn sie da sind, dann sind sie da. Und ich glaube, zu zensieren, das wäre schon ein echtes Problem, weil das mit eben diesem hohen Wert der Meinungsfreiheit im Konflikt steht und auch ja eben paternalistisch wäre, eben den Bürgerinnen und Bürgerinnen nicht zutraut, sich selbst eine kritische Meinung dazu zu bilden. Sodass ich sagen würde, wenn eine Bibliothek merkt, dass rechte, extrem rechte Literatur, verschwörungstheoretische Literatur nachgefragt wird, dann sollte sie eben sich selber als einen Ort der Bildung und der Aufklärung verstehen und dafür einen Raum schaffen.
Herr Sundermeier, wenn die Nachfrage da ist, sollte man dem nachkommen als Bibliothek?
Ja, das möchte ich einschränken. Ich möchte aber vorher noch ganz kurz auf etwas eingehen, Herr Neuhäuser. Ich glaube nicht, dass Bibliotheken oder die allermeisten Bibliotheken in der Lage sind, Zensur auszuüben. Es gibt immer den Akt der Bibliotheksleitung, der einzelnen Einkäuferinnen, zu sagen, wir wollen dieses oder jene Buch führen oder nicht. Und das ist bei hunderttausenden Titeln, die jährlich erscheinen, allein im deutschsprachigen Raum, natürlich auch nicht falsch. Wie Sie selbst gesagt haben, das Budget gibt es ja gar nicht her, dass alles kommen muss. Warum muss dann mancher Quatsch hinein? Aber das ist nicht Zensur, wenn eine Bibliothek ein Buch nicht führt. Und jedes Buch ist auch in Deutschland, glaube ich, einigermaßen in Bibliotheken vertreten, zumindest immer in der Deutschen Nationalbibliothek. Und dort auch Ausleih und bestellbar über die Fernleihe. Das vielleicht nur ganz kurz, weil das finde ich schon immer etwas schwierig, wo inzwischen und welche Leute Zensur ausüben sollen, weil ich glaube, diese Zensur findet tatsächlich gar nicht statt, sie wird nur behauptet.
Ja, ich wollte gar nicht sagen, dass Bibliotheken zensieren, nur wenn man sagt, in der öffentlichen Kommunikation, bestimmte Bücher dürfen bei uns nicht geführt werden, bestimmte Bücher haben bei uns keinen Platz, die dürfen nicht in die Regale, dann klingt das im öffentlichen Diskurs klarerweise wie Zensur. Und das halte ich für hochproblematisch, weil das meiner Meinung nach den Rechten, da sind wir uns sehr einig, dass man da was gegen machen muss, nur in die Hände spielt, ne? Weil die dann die Moralismuskeule schwingen können und sagen können, wir werden hier zensiert, wir dürfen mit unseren Büchern nicht in die Bibliotheken rein. Und das halte ich schon für ein Problem.
Herr Neuhäuser, gibt es denn für Sie eine Grenze dessen, was dort in den Regalen stehen darf, stehen sollte?
Ja, also es gibt eine klare rechtliche Grenze. Ne? Also alles, was dann eben sozusagen aus rechtlichen Gründen, weil es Persönlichkeitsrechte verletzt, weil es Hassrede ist und so weiter und so fort, nicht erlaubt ist, darf da auch nicht stehen. Dann gibt es natürlich einen Bereich, der ist jugendgefährdend. Und da muss man dann eben dafür sorgen, dass das auch an Jugendliche nicht abgegeben wird, das ist klar. Und dann gibt es aber natürlich den großen moralischen Bereich, der eben noch nicht rechtlich abgedeckt ist. Das ist auch nicht die Aufgabe des Rechts, dafür zu sorgen. Wo ich aber auch sagen würde, da gibt es viele Bücher aus dem rechten Spektrum, die mit der Idee der Menschenwürde, der Idee, dass wir alle die gleiche Würde haben, nicht vereinbar sind, die aber unterhalb der Schwelle der Hassrede sind. Und das ist ja das Problem, über das wir reden, denke ich. Die Bücher sind also nicht strafrechtlich relevant, aber sie sind auch mit der Idee der Menschenwürde nicht vereinbar. Und da, denke ich, muss man schon überlegen, wie wir als politische Bürgerinnen damit umgehen. Deswegen finde ich das beispielsweise richtig, dass dann Besucher und Besucherinnen der Bibliotheken da hingehen und sagen, was soll das, dass das hier rumsteht, das ist menschenverachtend. Nur ich glaube, die Reaktion darauf soll nicht sein, dann zu sagen, ja, dann nehmen wir es raus, sondern ich denke, da muss man anders mit umgehen.
Wie denn?
Ja, also ich würde zum Beispiel dann, also eine Idee wäre ja zu gucken, macht man eine Rubrik, in der man klar darauf hinweist, hat man davor einen Aufsteller, der darauf hinweist, vielleicht auch Flyer von Exit, also diese Organisation, die rechten Aussteigerinnen helfen, um das alles zu kontextualisieren. Diskussionsveranstaltungen und so weiter und so fort. Also eben das zu sagen, politisieren, aber nur, wenn sich herausstellt, dass da wirklich ein Problem besteht.
Herr Sundermeier, ist das der richtige Umgang mit solchen Büchern unterhalb der Schwelle des rechtlich Relevanten?
Wenn man das kontextualisiert, dann sieht das auch gleich etwas anders aus. Wenn es aber eben unkommentiert einfach im Sortiment steht, dann kann es gerade bei eben Büchern, in denen beispielsweise die Gleichheit der Menschheit, der Menschen einfach bestritten wird, finde ich schon zu Problemen führen. Es ist aber auch so, dass es tatsächlich, mir wurde das von mehreren Bibliothekarinnen und Bibliothekaren erzählt, ich kenne das auch aus dem Buchhandel, dass es gezielte, ich sage jetzt mal, rechte Fans, die gezielt in die Bibliotheken gehen und sagen, warum ist dieses Buch nicht da? Warum ist dieses Buch nicht da? Warum ist dieses Buch nicht da? Das ist natürlich erstmal das gute Recht, bei einer Stadtteilbibliothek beispielsweise für alle Bürgerinnen und Bürger, für alle Benutzerinnen zu sagen, ich hätte gerne dieses Buch im Bestand, ich würde das gerne ausleihen. Das ist ja auch eine schöne Anregung, wird in den Bibliotheken auch gern gesehen. Ich glaube nur, da gibt es so einen gewissen gezielten Punkt, sozusagen auf diese Weise zu versuchen, die Bücher hineinzubekommen. Und eben auch damit die Debatte ein bisschen zu verschieben und den extremen Inhalt ein bisschen zu normalisieren. Und das finde ich dann problematisch. Dem würde durch eine Kontextualisierung entgegengekommen. Es geht mir aber auch nochmal darum, dass ganz oft in rechten Büchern einfach mal ganz unabhängig vom Politischen sehr schlampig ediert wird, weil es eben sehr um die Idee geht und sehr wenig um sozusagen um ein gutes Buch, um ein gut unterfüttertes Buch. Und dann haben wir eben beispielsweise Behauptungen, dass Angela Merkel in ihrer Amtszeit jahrelang bewusst Recht und Gesetz gebrochen habe und sie werden keine Staatsanwaltschaft finden, die das unterschreiben wird oder eine Klage gegen Angela Merkel vorbereitet. Und trotzdem wird das verbreitet. Und das Problematische bei solchen Dingen ist dann, es ist einfach eine Fake-Behauptung, aber es bleibt was hängen.
Bleibt es vielleicht auch deswegen hängen, Herr Neuhäuser, wenn sowas in Bibliotheken steht, gehen die Nutzer vielleicht auch eher davon aus, dass das Wort dort, was dort ausgestellt wird, dass das schon auch irgendwie richtig sein wird.
Ja, ja, klar, das verstehe ich. Das ist ein Problem, dass es so viele rechte Verlage gibt und dass die Bücher machen und so weiter und so fort, erklärt sich ja nur dadurch, dass sie eben diese Normalisierung und diese Legitimierung, die damit verbunden ist, wollen. Ja, das Problem ist halt so ein bisschen, wir sind damit konfrontiert. Ne? Wir wünschen uns natürlich eine Welt, in der es diese Bücher einfach nicht gäbe und auch niemand dieser Ideologie anhängen würde, aber so ist es leider nicht, sodass man mit dem Problem umgehen muss. Und die Bibliotheken ja, erben das Problem gewissermaßen, die kommen dann nicht mehr drum herum, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube tatsächlich, dass es dann auch hier so ist, dass man deutlich machen muss, wenn man das führt, wenn das nachgefragt wird von Bürgern und Bürgerinnen, dass man das in genau diesen Hinsichten kontextualisieren muss. Das ist nicht normal. Das ist sicherlich keine Wissenschaft. Ja, ich bin ja Wissenschaftler. Also für mich ist das, also wenn das irgendwie in einer wissenschaftlichen Rubrik stehen würde, mir würden die Zehennägel hochklappen.
Sie haben
Ja.
Sie haben ja gerade aber trotzdem gesagt, man soll sich auch nicht dem Vorwurf des Paternalismus aussetzen, wenn man halt so eine bestimmte Rubrik Fake Science, rechte Ideologie oder sowas einrichtet. Ist das dann nicht schon Paternalismus?
Nee, das würde ich nicht sagen, weil die Leute haben ja immer noch Zugriff darauf und können sich das anschauen. Aber Wissenschaft ist etwas, was bestimmten Qualitätsstandards unterworfen ist. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann bekommt es eben dieses Qualitätssiegel nicht, so wie das bei anderen Gütern gewissermaßen auch der Fall ist, sodass ich sagen würde, das ist noch nicht Paternalismus, sondern eben einfach eine Qualitätssicherung und ein Hinweis darauf, was man da zu erwarten hat.
Aber ist nicht vielleicht sogar ein bisschen Paternalismus, sind wir doch an anderen Stellen auch gewöhnt? Also wenn ich in die neue oder in die alte Nationalgalerie hier in Berlin gehe, in die städtischen Galerien etc., dann wird mir doch auch dort von Kuratorinnen und Kuratoren, vom Direktorium ein bisschen erklärt, dies ist Kunst und es gibt nun sehr viel Kunst, die es niemals in diesen Museen schafft. Und das ist dann zumindest keine von diesem Rang. Es kann natürlich auch sein, was wir ja öfter mal erleben, dass Kuratorinnen und Kuratoren sich sehr irren und einiges dann wieder vergessen wird und anderes erst später und manchmal posthum in den Kunstorkus gelangt. Aber es gibt ja diese kuratorische Funktion tatsächlich an verschiedenen Stellen. Ist es dann nicht so, dass tatsächlich ein bisschen Paternalismus sein muss und dieser Vorwurf, das sei paternalisch, den man dann immer bekommt, wenn man Dinge nicht aufnimmt, ist doch bereits so eine Schutzfunktion. Also ich bin ganz froh, wenn nicht wissenschaftliche Titel, wie Sie selbst gesagt haben, nicht im Wissenschaftsbereich stehen, dass man erst sozusagen später auf die Sachen eingeht. Gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig für die Arbeit zum Beispiel unserer Autorinnen und Autoren, dass Bücher von Möller van den Broek, aber auch Hitler selbst und so weiter zugänglich ist, insofern als dass die eben auch über Faschismus forschen können.
Also muss man unterscheiden zwischen Publikumsbibliotheken, in die halt auch Schülerinnen und Schüler gehen, wenn sie halt einen Aufsatz, irgendeine Arbeit schreiben sollen und dann steht halt ein rechtes, rassistisches Buch in der Rubrik Sozialpsychologie und einer wissenschaftlichen Bibliothek, die an der Universität angesiedelt ist. Herr Neuhäuser.
Es ist so, dass ich sagen würde, so ein Buch sollte eben nicht unter der Rubrik Sozialpsychologie stehen, aber nicht aus paternalistischen Gründen, weil man die Schüler und Schülerinnen davor schützen möchte, sondern weil man ihnen nicht die Unwahrheit sagen sollte. Es ist halt keine Sozialpsychologie in einem wissenschaftlichen Sinne. Sozialpsychologie beschreibt eine Wissenschaft, die bestimmte Standards hat. Und wie wir gehört haben, da steht viel Fake drin, sehr schlampig recherchiert, falsche Behauptungen. Und das ist mit der Grundidee der wahrheitsverpflichteten Wissenschaft halt nicht vereinbar. Also sollte es eine Rubrik stehen, die das besser beschreibt. Dunkle Märchen oder Horrorgeschichten oder so etwas in dieser Art. Ein bisschen flapsig gesagt. Und das ist eben diese Art von Kontextualisierung, die sein muss. Ich glaube, dass die eben nicht paternalistisch ist, weil die ja keine Entscheidung vorwegnimmt, sondern nur zusätzliche und bessere Informationen liefert. Das ist schon ein Unterschied.
Nun kommt das alles aber vor. Sind Bibliotheken momentan mit dieser Situation überfordert, ja. Herr Sundermeier oder auch Herr Neuhäuser?
Es gibt sowohl das, dass Leute sagen, das muss hier dringend entfernt werden. Und manchmal ist es eine gerechte moralische Empörung, manchmal dient diese Empörung auch, glaube ich, mehr dem Ego des sich Empörenden, der sich Empörenden. Und dann gibt es eben andererseits, wie ich beschrieben habe, auch diese, ich nenne es immer Testkäufer, die eben sozusagen versuchen, möglichst viele Stadtteilbibliotheken in der eigenen Stadt beispielsweise dazu zu animieren, diese Bücher einzukaufen, um dadurch sozusagen Teil der Debatte zu werden und auch das Gedankengut einfach zu verbreiten. Man müsste einen Kriterienkatalog erstellen, das wäre es vielleicht. Und es gibt es ja durchaus. Also es gibt ja gewisse Selbstverpflichtungen, denen sich Bibliotheken sozusagen unterwerfen, nach denen man Editionen überprüft. Und ganz ehrlich möchte ich auch, dass wenn wir ein Buch herausbringen, was uns hoffentlich noch nicht passiert ist, das wahnsinnig schlampig recherchiert ist, in dem Namen einfach falsch geschrieben werden, in denen Zitaten Leuten zugeordnet werden, die sie überhaupt nicht gesagt haben, sondern solche Sachen, die einfach passieren, die in einem guten Lektorat gefunden werden. Aber wenn wir ein Buch hätten, das sozusagen all diese Kriterien gar nicht erfüllen würde oder, womit wir ja auch in den letzten Jahren zu kämpfen haben, Plagiate, das wird ja immer mehr, dass dieses Buch dann auch aussortiert oder zumindest kontextualisiert würde, weil es dann eben nicht mehr beispielsweise in der wissenschaftlichen Bibliothek stehen könnte. Da bin ich absolut Ihrer Meinung.
Herr Neuhäuser.
Was ich natürlich schwer einschätzen kann, ist, ob Bibliotheken diese Arbeit leisten können. Das, wir können das jetzt so leicht sagen, das muss alles kontextualisiert werden, das muss geprüft werden. Vielleicht braucht es dann wirklich so etwas wie eine Dachorganisation, die sich das auf die Fahnen schreibt. Und vielleicht ist es dann auch richtig und gut, Rubriken zu haben, die darauf hinweisen. Plagiate sind ja ein relativ klarer Fall. Das ist ein Eigentumsproblem, dass die Bücher, können sie nicht bestehen bleiben. Bei sehr klaren Falschaussagen ist es ja auch relativ klar. Bei diesen Fake-Sachen ist es ja oft so, dass einfach Behauptungen in den Raum gestellt werden, die niemand recherchiert hat, die nicht überprüfbar sind und so weiter und so fort. Und da kommen wir dann schon wieder in eine Grauzone, wo es dann schwer ist zu sagen, das Buch sollte es gar nicht, das sollte aus dem Verkehr gezogen werden, weil es klarerweise diese Falschaussagen hat. Das ist also, glaube ich, echt ein schwieriges Gelände. Deswegen denke ich, dass wahrscheinlich es Rubriken braucht, in denen dann diese Dinge stehen und dass das kontextualisiert ist und dass dann Leute wissen, wie sie damit umzugehen haben. Was ich glaube, was jede einzelne Bibliothek machen muss, ist schon einen Blick darauf zu haben, wird das bei uns nachgefragt? Ja, also wird das wirklich ausgeliehen? Und wenn das ausgeliehen wird, dann würde ich denken, wird die Bibliothek zu einem gewissermaßen politischen Akteur, der damit umgehen muss, dass offensichtlich es Menschen gibt in diesem Stadtteil, die sich viel mit der rechten Gedankengut beschäftigen. Und dann denke ich, muss die Bibliothek auch irgendwie aktiv werden mit Veranstaltungen und so weiter und so fort.
Da stellt sich dann wieder die Frage, ob sie das leisten können. Ich würde die Diskussion noch mal ein bisschen weiten. Also was wir gehört haben, es gibt diese Auseinandersetzung, also Leute, die sich beschweren. Auf der anderen Seite die Menschen, die sie so Testkäufer oder so genannt haben. Herr Neuhäuser, leben wir da momentan unabhängig von der Situation in den Bibliotheken ja eine Verengung der Meinungsfreiheit aus moralischen, ideologischen Gründen?
Nee, das glaube ich nicht. Es ist eher so, dass es politische Gruppen gibt, die das gerne behaupten möchten und die davon profitieren, dass sie dieses Gespenst malen, dass es ja sowas wie eine linke Cancel Culture gibt, dass man Dinge nicht mehr sagen darf und so weiter und so fort. Was ich aber auch glaube, ist, dass es unter Leuten, die moralisch sinnvolle Positionen vertreten, ja, vielleicht kein strategisch hinreichendes Bewusstsein dafür gibt, dass es eben genau diesen, ich sag mal, reaktionären Diskurs über die Cancel Culture und so weiter und so fort gibt und dass man da klug damit umgehen muss. Ich mach's vielleicht mal konkret. Also wenn Leute sagen, dass sie es schlimm finden, dass sich andere sexistisch oder rassistisch äußern, ja, dann ist das nichts, was mit Meinungsfreiheit zu tun haben. Es ist halt schlimm, wenn sich Leute sexistisch und rassistisch äußern. Wenn man das sagt, will man ja nicht, dass denen der Mund zugenäht wird oder dass die nicht mehr reden dürfen, sondern man sagt einfach, man findet das ganz unmoralisch, was die sagen. Das ist natürlich erlaubt, das zu sagen und auch seine moralische Empörung zum Ausdruck zu bringen. Aber das muss man eben so machen, dass man dieser Gefahr nicht zum Opfer fällt, dass man irgendwie dann als jemand dargestellt wird, die Meinungsfreiheit unterdrücken möchte. Das ist die Komplexität gewissermaßen da drin.
Ja, wie geht man denn da strategisch sinnvoll vor? Also das würde mich jetzt schon interessieren.
Man muss halt immer dazu sagen, dass man den Menschen nicht den Mund verbieten möchte, sondern dass man nur möchte, dass man es nur schlimm findet, dass sie so unmoralische und so menschenverachtende Sachen sagen.
Herr Sundermeier, wie erleben Sie das? Also gibt es eine Verschiebung im Diskurs? Wird zu früh in Deutschland gecancelt oder wird es nur behauptet?
Also ich muss tatsächlich mal fragen, es gibt in der ganzen Debatte um die Cancel Culture, also jetzt auch weit über die organisierte oder extreme Rechte hinaus, sondern das geht ja in freiheitliche Kreise, konservative Kreise, das betrifft aber auch Linke, die dann eben sagen, ich darf gewisse Positionen nicht mehr vertreten. wenn wir, ich glaube, Richard David Precht beispielsweise würde sich ja eher als ein Linker oder liberaler Linker bezeichnen. Und Precht hat ja gerade mit Harald Welzer zusammen ein Buch geschrieben, wo es darum geht, dass eben ihre Position nicht in den Talkshows so vertreten ist wie die Position anderer. Das aber sagen Welzer und Precht auch wirklich in jeder Talkshow. Lisa Eckert, eine fürchterlich gecancelte Bestseller-Autorin, die auch in jedem Fernsehformat ist. Dieter Nuhr behält sozusagen seine eigene Fernsehshow. Ich frage mich langsam, ich würde vielleicht auch rein marketingtechnisch mir schon fast wünschen, dass unsere Bücher gecancelt werden, damit sie endlich so erfolgreich sind wie diese scheinbar verbotenen Dinge und diese scheinbar unsagbaren Sätze. Ich finde, das ist inzwischen tatsächlich ein bisschen zu einer Verkaufsmasche verkommen auch. Und jede Kritik, die geäußert wird, wird inzwischen schon unter den Verdacht der Cancel Culture gestellt. Wenn beispielsweise eine schwarze Kritikerin sagt, ich finde, das Buch ist einfach schlecht geschrieben, dann wird bereits gesagt, aufgrund ihres Schwarzseins habe sie gesagt, dass diese weiße Autorin, sage ich jetzt mal, das nicht schreiben dürfe etc., um endlich einen Cancel Culture Fall zu haben. Und leider ist das ein Stöckchen, über das immer wieder alle springen. Ein großes Problem. Aber sozusagen zurück zu unserer Kernfrage. Ich finde es ganz interessant, dass man immer wieder sagt, man möchte auf keinen Fall Cancel Culture ausüben etc. Und deswegen muss man sich dann gewissermaßen in seiner eigenen geliebten Bibliothek den ganzen Quatsch antun, was ja auch immer heißt, dass viele vielleicht viel bessere Sachen und gerade in wissenschaftlicher Hinsicht sind Bibliotheken, gerade Stadtteilbibliotheken, oft auch einfach nicht gut ausgestattet. Und da finde ich es immer sehr schade, dass dann das, was vermeintlich gecancelt würde oder mit Rücksicht auf die armen rechten Opfer, die nicht genug gelesen werden, wird dann der Quatsch gekauft und das Gute nicht.
Und da sollten die Bibliothekare, die Direktorinnen und Direktoren der jeweiligen Bibliothek dann einfach entspannter damit umgehen?
Ja, und es gibt auch einfach auch, es gibt nun mal ein, wenn es auch schrumpft, immer noch ziemlich vernünftiges deutsches Feuilleton und viele Debatten. Und da wird zum Beispiel auch eingehend vor Büchern, die Fake News verbreiten, gerade dann, wenn sie etwas erfolgreicher sind, gewarnt. Wenn die Bibliothekarinnen und Bibliothekare das nicht mitbekommen, frage ich mich natürlich auch ein bisschen, ob sie dann sich für ihren Job noch interessieren, weil das ist ja nun mal das Ureigenste, wenn man sich mit Literatur beschäftigt oder mit Wissenschaft beschäftigt etc., dass man auch die entsprechende Fachliteratur drumherum oder die Fachmagazine drumherum oder einfach nur die Zeitung wahrnimmt, dann automatisch hat man bereits auch die Chance, sich zumindest bei vielen der Bücher zu informieren. Und dass das ein oder andere schreckliche Buch von links, von rechts, aus der Mitte, das völliger Unfug ist, durchrutschen wird, das passiert natürlich auch in jeder noch so genau agierenden Bibliothek.
Herr Neuser, sollten die Bibliothekare, Bibliothekarinnen entspannter ihrer Arbeit nachgehen, mehr Resilienz im Umgang mit Rechten, aber vielleicht auch mit linken Leuten, die sagen, das muss hier raus?
Ja, schwierig, ne? Also die Zeiten sind nicht so entspannt, ist meine Befürchtung. Da frage ich mich, ob man durch eine entspannte Haltung da was gegen tun kann. Ich teile zum Beispiel eigentlich, das Thema von davor nochmal aufzugreifen, das damit zu verbinden, ich teile diese Beobachtung, dass die Behauptung von der Cancel Culture eine Scheinbehauptung ist und das oft von Leuten kommt, die eine wahnsinnige Stimme im öffentlichen Diskurs haben, die 99% der Gesellschaft überhaupt nicht haben. Und das ist natürlich schräg. Aber was man ja trotzdem, glaube ich, notieren muss, ist, dass das resoniert. Ja? Also, dass das irgendwie nicht weggelacht wird, diese Behauptung der Cancel Culture oder eben diese Behauptung des Moralismus, sondern dass es offensichtlich eine hinreichend große Gruppe von Menschen gibt, die damit was anfangen können. Tja, und da ist dann die Frage, woran liegt das? Und da ist mein Eindruck, dass Leute wie wir, Intellektuelle, vielleicht keinen so guten Job machen, ja, weil es vielleicht sowas gibt wie eine moralische Überforderung. Und wir überlegen müssen, wie wir eigentlich damit umgehen. Und ja, so würde ich das dann auch bei den Bibliotheken sehen. Ich glaube auch, dass man, wenn man die Wahl zwischen einem guten wissenschaftlichen Buch hat und so rechten Quatsch, natürlich das gute wissenschaftliche Buch kaufen soll oder überhaupt irgendein anderes Buch. Aber wenn, wie gesagt, in der Bibliothek das nachgefragt wird und Leute das haben wollen, dann muss man sich als Bibliothek fragen, ja, wie gehen wir jetzt damit um und wie holen wir die Menschen dort ab, wo sie sind?
Und damit sind wir am Ende unserer Streitkultur.
die die Frage hatte, müssen rechte Bücher raus aus Bibliotheken? Diskutiert haben wir das Ganze mit dem Verleger Jörg Sundermeier und dem Philosophen Christian Neuhäuser. Mein Name ist Manfred Götzke. Herzlichen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Samstag.